Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser aktuelles Onda Info hat seinen Schwerpunkt auf Kolumbien. Wir führen ein Studiogespräch mit dem Teilnehmer einer Menschenrechtsdelegation über die Situation von gefährdeten Gewerkschaftern in Kolumbien. Ein Beitrag beschäftigt sich mit den sozialen Kämpfen von Gewerkschaftern, unter anderem gegen Coca-Cola. Beginnen tun wir aber mit einem Bericht über die neuesten Vorwürfe gegen die Wahrheitskommission in Peru.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
In Peru wird die Auflösung der Kommission für Wahrheit und Versöhnung gefordert. Die Kommission ist nach dem Sturz des korrupten Autokraten Alberto Fujimori von der Übergangsregierung eingerichtet worden. Aufgabe ist die Untersuchung von politischer Gewalt zwischen den Jahren 1980 und Ende 2000. In diese Zeit fallen die Regierungen von Fernando Belaunde, dem Linkspopulisten Alan Garcia und Alberto Fujimori. Kurz nach der Einrichtung der Kommission im vergangenen Juni wurden erste Vorwürfe erhoben, dass das Gremium seinen Auftrag nicht erfüllt. Die Kommissionsmitglieder von Alan Garcias Partei behaupten, die Einrichtung sei parteiisch. Untersucht würden nur Vorfälle nach 1985, einer Zeit, in der Garcia Präsident war und in der mehr als 200 Häftlinge bei der blutigen Niederschlagung von mehreren Gefangenenrevolten umgebracht worden sind. Der Parlamentarier José Luis Delgado.
Die Mitglieder der Kommission sollen Untersuchungen anstellen für die Zeit zwischen 1980 und dem Jahr 2000. Die Nachforschungen beginnen allerdings erst mit dem Jahr 1985. Es wird behauptet, dass in die Amtszeit von Alan Garcia 50% der Verschwundenen fallen. Es scheint, dass die Ergebnisse schon festgelegt wurden, bevor untersucht wurde.
Aber nicht nur Parlamentarier von Alan Garcias Partei kritisieren die Arbeit der Kommission. Auch der Kongressabgeordnete Daniel Estrada von der Sozialdemokratischen Union für Peru übt Kritik.
Man muss die Entstehung der Kommission hinterfragen. Man muss hinterfragen, wie sich die Kommission zusammensetzt. Ich glaube, dass es nicht sehr angebracht ist, dass alle Mitglieder der Kommission aus Lima stammen. Das schadet ihrer Autorität.
Anna Elena Townsend wendet sich gegen die Kritiker des Organs. Die Fernsehreporterin ist Kongressabgeordnete der Partei von Staatspräsident Toledo und sie ist die Person, die die Einrichtung der Kommission für Wahrheit und Versöhnung initiierte. Townsend bedauert die durchsichtigen Beweggründe ihrer Kritiker und kündigt als Reaktion eine Initiative an, der Kommission zukünftig größere Befugnisse einzuräumen.
Ich schlage eine Gegeninitiative vor, die das uneingeschränkte Funktionieren der Kommission zukünftig garantiert. Ich schlage vor, der Kommission die Fähigkeit zur unnachgiebigen Aufklärung zu verleihen. Orientieren sollten wir uns dabei an den Erfahrungen anderer Länder.
Die Kommission besteht aus 12 Vertretern verschiedener Bereiche. Menschenrechtsgruppen, Kirchenleute, Vertreter aus Bildung und Zivilgesellschaft, aber auch Militärangehörige sind in das Gremium berufen worden. Im Moment nehmen die Kommissionsmitglieder Zeugenaussagen auf und exhumieren Leichen, die in Massengräbern gefunden worden waren. Die Arbeitsergebnisse werden voraussichtlich im Februar 2003 vorgestellt, wenn die Arbeit nicht durch die derzeitigen Anschuldigungen zunichte gemacht wird. In Gefahr geriete damit der Kampf für Gerechtigkeit für hunderte Opfer politischer Gewalt in Peru.
Seit 38 Jahren herrscht ein blutiger Bürgerkrieg in Kolumbien. Das Ende des Friedensprozesses zwischen Regierung und der linksgerichteten Guerilla FARC hat die Situation weiter verschärft. Doch immer wieder werden Gewerkschafter Opfer eines schmutzigen Krieges. In Kolumbien werden weltweit am meisten Gewerkschafter ermordet. Im März war eine deutsche Delegation in Kolumbien, um die Menschenrechtslage zu beurteilen. Während ihrer Reise wurde einer ihrer kolumbianischen Begleiter ermordet. Bei uns im Studio begrüße ich jetzt Philipp Vergin. Er ist persönlicher Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Carsten Hübner, der entwicklungspolitischer Sprecher und Menschenrechtssprecher der PDS-Fraktion im Bundestag ist. Hallo Philipp.
Ja, hallo.
Du warst Mitglied der Delegation in Kolumbien. Worauf habt ihr euch speziell konzentriert und wie war die Delegation zusammengesetzt?
Ja, ich hatte vielleicht noch mal was zu der Entstehungsgeschichte der Delegation. Also die Delegation Por la Vida y la Paz ist zustande gekommen nach einer über einjährigen Vorbereitungszeit, nannte sich damals Kolumbien-Odyssee und ist der Versuch im Prinzip von etlichen Leuten, die schon seit Jahren zu Kolumbien arbeiten, zum Teil halt öfter da waren, länger in Kolumbien gearbeitet haben, aber auch von anderen Leuten, die Interesse an Kolumbienarbeit hatten, die zusammenzuführen und mit einer 3-4-wöchigen politischen Bildungsreise sozusagen an die Probleme im Land ranzuführen, da konkret Kontakte zu knüpfen mit sozialen Basisorganisationen aus unterschiedlichen Bereichen und dann mit dem Ziel, später hier eine Solidaritätsarbeit zu Kolumbien organisieren zu können. Und ja, wir sind halt Ende Februar mit 12 Personen insgesamt nach Kolumbien gereist und hatten dort mit den Partnern vor Ort ziemlich viele Gespräche in Bogotá am Anfang und im Prinzip eine Einführung in die spezifische Problematik in Kolumbien, wo kurz bevor wir nach Kolumbien gefahren sind, ja der Friedensprozess zwischen Regierung und FARC, also der größeren Guerilla-Organisation, die seit 38 Jahren da im Prinzip einen Bürgerkrieg führt, aufgekündigt war. Die demilitarisierte Zone, die von der FARC seit 3 Jahren beherrscht wurde, von der Regierung oder von der Armee wieder angegriffen wurde und sich sozusagen der Bürgerkrieg wieder zugespitzt hatte. Und wir sind erstmal da auch mit ziemlich vielen Fragezeichen und auch Ängsten zum Teil hingefahren und letztlich kann man sagen, war es eine super interessante, sehr eindrucksvolle und auch sehr, sehr mitnehmende oder ich weiß es nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, Delegation und auch Erfahrung.
Während eurer Fahrt ist einer eurer Begleiter ermordet worden. Kannst du was dazu erzählen, wie es dazu kam?
Ja, ziemlich am Ende von unserer Reise in Barranca Bermeja, einer ungefähr 350.000 Einwohner zählenden Stadt, eigentlich die Erdölmetropole in Kolumbien, haben wir Gespräche geführt mit Vertretern der Erdölarbeitergewerkschaft USO. Und einer unserer Gesprächspartner, der auch für die Organisation, für die Planung unseres konkreten Besuchsprogramms in Barranca zuständig war, der Rafael Jaime Torres oder Torra, ist am gleichen Tag, als wir uns mit ihm getroffen haben, einige Stunden später, zusammen mit seinem Neffen vor seiner Haustür von Paramilitärs erschossen worden. Und das war, war eigentlich so, dass schlimmste Erlebnis unserer Reise, dass wir sozusagen direkt auch involviert wurden in diesen schmutzigen Krieg, der dort abläuft, der seit Jahren dort geführt wird gegen Vertreter von sozialen Organisationen, von Gewerkschaften und denen in den letzten Jahren zigtausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Ich glaube, allein im letzten Jahr waren es 165 Gewerkschafterinnen in Kolumbien, die ermordet wurden. Also es ist das Land mit den meisten ermordeten Gewerkschaftsmitgliedern weltweit. Und Rafael war halt einer davon. Und ansonsten nimmt man diese Zahlen vielleicht so wahr auf dem Papier und kann sich kaum konkret was drunter vorstellen. So ging es mir oder geht es mir eigentlich meistens. Aber dadurch, dass wir wirklich wenige Stunden im Prinzip vor seiner Ermordung mit ihm zusammengetroffen sind, hatte das natürlich dann eine besondere Bedeutung und auch Brisanz.
Immer wieder werden Gewerkschafter von Paramilitärs ermordet. Wie konntet ihr die Präsenz von paramilitärischen Gruppen während eurer Fahrt wahrnehmen?
Also in Barranca ganz konkret ist es so, dass man denen eigentlich überall begegnet. Also an allen wichtigen Straßenkreuzungen, Plätzen, aber auch in öffentlichen Gebäuden oder so, sind eigentlich überall Paramilitärs. Das sind keine uniformierten Leute. Auf dem Land ist das anders, da sind die auch uniformiert und treten da auch mit Waffen und so auf. Aber in Barranca ist es so, die Stadt beherrschen sie eigentlich eh. Und in der Stadt selber, überall, wo man im Prinzip junge Männer am Wegesrand an diesen wichtigen Straßenkreuzungen stehen sieht, oft mit kleinen Mopeds oder Motorrädern, alle eigentlich auch mit Handys ausgerüstet, kann man davon ausgehen, dass es sich um Paramilitärs handelt. In der Stadt selber gibt es mehrere militärische Stützpunkte halt auch der, oder ja, Stützpunkte, ob das militärische dann immer sein sind, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber es gibt auf jeden Fall Büros quasi der Paramilitärs, die derzeit, das ist Präsidentschaftswahlkampf in Kolumbien, auch als Wahlkampfzentralen des ultrarechten Kandidaten Alvaro Uribe Vélez dienen. Und von diesen Büros aus wird im Prinzip der alltägliche Terror in den Vierteln organisiert. So, ne? Also man kann sagen, Paramilitarismus in Barranca ist jederzeit präsent, auch in den Vierteln, in den Wohngebieten. Barranca, muss man vielleicht sagen, ist jahrzehntelang eigentlich eher eine Hochburg so der Guerilla gewesen, auch eine Hochburg der Gewerkschaftsbewegung, hat eine lange Tradition da. Die USO, die Erdölarbeitergewerkschaft, gibt es jetzt seit fast 80 Jahren. Die hat eine sehr starke Organisierung, hat auch eine sehr starke ökonomische Macht im Prinzip halt auch und ist natürlich auch deshalb ein Hauptangriffsziel der Paramilitärs gewesen. Und spätestens seit 2 Jahren kann man sagen, dass dieser Kampf auch mehr oder weniger verloren ist. Also die Stadt ist, obwohl es immer noch Widerstand gibt, fest in der Hand der Paramilitärs. Und 1998 gab es ein ziemlich großes Massaker dort. Mitte 98 im Mai sind 25 Menschen, glaube ich, ermordet worden und etliche verschwunden. Und seitdem hat sich ja im Prinzip der Terror in der Stadt immer weiter zugespitzt. Es sind hunderte Menschen, Aktivisten unterschiedlichster sozialer und Menschenrechtsorganisationen ermordet worden. Und mittlerweile können sich die, oder ist der Terror dazu übergegangen, dass nicht mehr massenhaft Leute umgebracht werden, sondern dass jetzt im Prinzip so zu so einer Phase der selektiven Morde übergegangen wird. Also das heißt, dass Aktivistinnen im Prinzip ganz gezielt ermordet werden und nicht mehr wahllos Organisationen angegriffen werden.
In einem Klima von Terror und Repression, inwieweit ist politische Arbeit für Aktivisten dann auch möglich? Habt ihr Ansätze von Gegenbewegungen feststellen können?
Ja, ist natürlich unheimlich schwierig, aber also interessanterweise, und das hat mich auch ja sehr überrascht, aber gleichzeitig eben halt auch bei mir persönlich jetzt auch so ein ziemlich viel auch im Kopf gerade gerückt. Also es ist auch unter diesen extremen Bedingungen möglich, Widerstand zu leisten, sich zu organisieren, obwohl die Menschen wissen, dass sie ja im Prinzip täglich halt auch mit dem Leben oder bedroht sind oder ihr Leben auf dem Spiel steht. Sie setzen das aber ein, weil sie eigentlich wissen, es gibt gar keine Alternative. Also sie können natürlich aufgeben, überwechseln, das hat es auch gegeben, aber viele, auch gerade so die Bewussteren, die sehen, sehen im Prinzip keine andere Perspektive, als immer wieder weiterzumachen. Also immer wieder neu aufzubauen, immer wieder neu zu versuchen, sich zu organisieren, Leute zu mobilisieren, Mut zu machen. Und das ist erstaunlich. Aber es geht. Also wir haben konkret mit der Frauenorganisation OFP ziemlich viel zusammengearbeitet. Wir haben auch bei denen im Büro gewohnt in der Zeit, wo wir in Barranca waren. Ja, die haben zum Beispiel in der ganzen Stadt, in allen größeren Vierteln im Barrios, Volksküchen. Und wir sind gleichzeitig eben halt auch oder Anlauforte für große Teile der Bevölkerung, die völlig verarmt sind. Auf der einen Seite eben halt eine ökonomische Frage. Also dort gibt es billig Essen, aber es gibt halt auch einen Zufluchtsort. Es gibt auch einen Ort, wo Veranstaltungen stattfinden, wo politische Arbeit gemacht wird, wo Leute sich auch gegenseitig unterstützen. Also auch praktische Solidarität im Viertel halt organisiert wird. Und diese Orte, aber auch die Organisation als Ganzes ist natürlich halt auch militärisches Angriffsziel für Paramilitärs. So, ne? Aber die Arbeit findet trotzdem statt. Es gibt Menschenrechtsgruppen oder ja, Leute, die halt konkret Menschenrechtsarbeit machen, aber natürlich unter ganz erschwerten Bedingungen. Und es gibt eben halt auch die Gewerkschaft, die nach den Morden, nach den ja, Verschleppung von Funktionären, jedes Mal in den Streik tritt, auch in der Lage ist, Demonstrationen zu organisieren und die arbeiten weiter.
Seitdem der Präsident Kolumbiens Pastrana den Friedensprozess mit der FARC für beendet erklärt hat, herrscht Krieg oder hat sich der Bürgerkrieg verschärft? Wie konntet ihr das in eurer Reise wahrnehmen? Was ist das für eine Situation?
Ja, also wir sind jetzt ja nicht direkt in das Gebiet gefahren, wo jetzt sozusagen die Bombardierungen der FARC-Zone stattfinden oder so. Man kann halt feststellen, dass sich im ganzen Land die Militärpräsenz, die Präsenz von Sicherheitskräften allgemein erhöht hat. Aber vom Krieg, von Bombardierungen oder so, direkt haben wir nichts mitgekriegt. Also es spielt natürlich eine große Rolle auch in den Medien, die eine einzige Katastrophe in Kolumbien sind, mal am Rande bemerkt. Aber so direkt Kriegshandlungen oder so haben wir nicht beobachtet. Wir sind halt von Bogotá, wo wir zahlreiche Gespräche hatten mit Menschenrechtsorganisationen, mit Frauenorganisationen, mit Bauernorganisationen, mit Vereinigungen von Indigenas, von Schwarzen, von Studenten und so weiter und so fort, da haben wir ein ziemliches Marathonprogramm abgespult, sind wir in den Süden Bolivars gefahren. Es ist eine andere Region, nördlich von Bogota, auch traditionell ein Guerilla-Gebiet, was unter einem völligen Embargo im Prinzip steht. Also es gibt einen militärischen Ring auch von Armee und Paramilitärs um dieses Gebiet gezogen. Es kommen im Prinzip keine Nahrungsmittel, keine Medikamente, keine Leute rein oder raus, ohne kontrolliert zu werden. Und das ist in dem Gebiet selber, also ja, ist eigentlich ein permanenter Kriegszustand. Und dort waren wir halt 2 Wochen, haben dort kleinere Gemeinden angeguckt, haben uns die Lebenssituation der Leute angeguckt, haben ja, viele Gespräche auch dort geführt und die Situation da gesehen. Und dann waren wir halt eben, wie gesagt, in Barranca. Und das ist wieder eine andere Situation. Also man lernt da eher den schmutzigen Krieg kennen und weniger den offenen, die militärische Auseinandersetzung mit Bombardierungen und so. Sondern es ist eher halt dieser schmutzige Krieg, der vielleicht für einen Touristen überhaupt gar nicht sichtbar ist in Kolumbien.
Wie würdest du die Wirkung oder die Ziele der Delegation jetzt beurteilen? Was konntet ihr erreichen?
Also ich denke, wir hatten erstmal ja die Ziele oder die Idee, selber dort Erfahrung zu sammeln, Gespräche zu führen, mitzukriegen, was geht da eigentlich ab, was passiert da. Und ich glaube, so eine eindrucksvolle Reise habe ich zumindest persönlich und ich denke, so ist es den anderen auch gegangen, noch nie vorher gemacht. Und ich war jetzt schon bei einigen Delegationen, noch in Kurdistan oder anderen Ländern, aber also so diese Dichte und diese Nähe, so habe ich zumindest jetzt in Kolumbien so das erste Mal halt auch so gespürt. Und gut, konkret vor Ort, wir haben uns natürlich bemüht, irgendwie den Mord an Rafael öffentlich zu machen, eine Urgent Action gestartet, versucht, die Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Delegation zu mobilisieren, ihrerseits gegenüber der kolumbianischen Regierung, der Botschaft und so weiter zu protestieren. Wir haben uns weniger um unsere eigene Sicherheit da Sorgen gemacht, sondern natürlich um die unserer kolumbianischen Begleiter, Begleiterinnen, die mit uns diese Delegation vorbereitet haben. Die sind im Prinzip ja tagtäglich bedroht. Die stehen auf Todeslisten und ja, wir haben versucht, dadurch, dass wir Öffentlichkeit schaffen, sozusagen den Preis zu erhöhen. Aber okay, was Ergebnis unserer Delegation war oder ist, denke ich, dass wir auf jeden Fall weitermachen werden als Zusammenhang, als Leute, die zu Kolumbien arbeiten wollen. Wir wollen zu unterschiedlichen Projekten weiterarbeiten. Wir haben in Kolumbien sehr eng mit der Kampagne gegen Straflosigkeit, Kolumbien fordert Gerechtigkeit. Das ist ein Bündnis von 150 Organisationen, Gewerkschaften, Frauen, Menschenrechtsorganisationen, alles Mögliche, zusammengearbeitet und haben auch vereinbart, dass wir mit denen weiter zusammenarbeiten werden. Dieses Bündnis gegen Straflosigkeit, diese Kampagne, organisiert derzeit mehrere Meinungstribunale im In- und Ausland, sowohl gegen die schmutzige Politik und die Verbrechen seitens Coca-Cola. Das wird hauptsächlich von der Nahrungsmittelgewerkschaft Senatrinal vorbereitet und organisiert, aber eben halt auch von der gesamten Kampagne unterstützt. Da wird es demnächst Meinungstribunale in Brüssel, in ich glaube in den USA, direkt in Florida, wo ein Gerichtsverfahren läuft, und ich glaube auch in Bogotá geben. Und aufgrund der Tatsache, dass wir auch direkt im Süden Bolivars waren, gibt es auch eine enge Zusammenarbeit mit den Gruppen, die derzeit im Rahmen dieser Kampagne im Meinungstribunale zur Situation der Menschenrechtsverletzungen dort vorbereiten. Und ja, wir werden uns versuchen, in möglichst viele Sachen da einzubringen, nach unseren Möglichkeiten. Die Delegation war ziemlich bunt besetzt. Gut, ich arbeite im Bundestag, andere machen journalistische Arbeit, wieder andere kommen aus dem Menschenrechtsbereich, waren selber jahrelang auch in anderen lateinamerikanischen Ländern unterwegs und haben da an Projekten teilgenommen. Wir müssen halt gucken, was wir hier tatsächlich mit den geringen Mitteln, Möglichkeiten, die wir haben, machen können. Wir werden auf jeden Fall versuchen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, an andere Leute heranzutreten, sie aufzufordern, sich selber irgendwie was zu überlegen, einzubringen, ob das jetzt Gewerkschaften sind, ob das Parteien sind, Menschenrechtsgruppen oder. Im Prinzip ist da jeder aufgefordert, sich dazu irgendwie zu verhalten, eine Rübe zu machen, irgendwie einzubringen. Ich glaube, das, was gerade in Kolumbien passiert, was seit Jahren im Prinzip passiert, bedarf einer internationalen Beobachtung, einer internationalen Präsenz direkt vor Ort. Also es wäre gut, wenn mehr Leute da halt auch hinfahren würden. Und ja, gut, Soli-Arbeit unterliegt vielleicht immer mal irgendwelchen Phasen, so gibt irgendwie Phasen, wo Leute was zu Mexiko machen und dann wieder was zu Chile oder so. Vielleicht ist demnächst Kolumbien dran. Also ich denke, die Leute dort vor Ort haben das verdient und müssten unterstützt werden, und wir wollen zumindest unseren Teil dazu beitragen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte.
Das war Philipp Vergin, der Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Carsten Hübner und Teilnehmer der Delegation für Leben und Frieden in Kolumbien. Jo.
Der jüngste Fall in Barranca Bermejas ist kein Einzelfall. Rechnerisch wird in Kolumbien jeden zweiten Tag ein Gewerkschafter ermordet.
Die Gewalt geht aber nicht von rechtsradikalen Todesschwadronen aus, sondern wird vom Staat, dem Militär und den Unternehmen geduldet und organisiert. Dies nachzuweisen ist oft schwer. Gegen die Manager von Coca-Cola wurde letztes Jahr in den USA Klage eingereicht. Luis Javier Correa, Vorsitzender der kolumbianischen Lebensmittelgewerkschaft Sintrainal, war im Februar in Brüssel, um bei der EU auf die Situation aufmerksam zu machen. Was es heißt, Gewerkschafter in Kolumbien zu sein, beschreibt er wie folgt.
Ser sindicalista en Colombia significa luchar por los intereses concretos de los trabajadores.
Gewerkschafter in Kolumbien zu sein bedeutet, für die konkreten Interessen der Arbeiter zu kämpfen, speziell für ihre ökonomischen Belange. Es bedeutet, für einen Syndikalismus zu kämpfen, der auf die eine oder andere Weise Alternativen zur schweren nationalen Krise, in der wir stecken, aufzeigt, der für die Selbstbestimmung unseres Landes kämpft, das stark von den Vereinigten Staaten abhängig ist. Wir kämpfen für die soziale Sicherheit, die Entwicklung, darum die Demokratie in diesem Land zu erreichen und die Ungleichheit, die Armut und den Hunger in Kolumbien zu beenden. Das bedeutet im Konkreten eine Praxis der Veränderung, die eine starke Verfolgung durch den Staat und seine paramilitärischen Gruppen hervorgerufen hat, die uns in den letzten 12 Jahren 4.000 Mitglieder der Gewerkschaft CUT ermordet haben. Im letzten Jahr wurden fast 170 Arbeiter ermordet. Das bedeutet, wir müssen dieser unsäglichen Verfolgung, dieser Verletzung der Menschenrechte widerstehen und versuchen, unter diesen schwierigen Bedingungen unsere Forderungen weiter zu verfolgen.
Esta implacable persecución, esa violación a los derechos humanos e intentar en esas condiciones tan difíciles sacar adelante nuestros propósitos.
Der Vorsitzende der Bergbaugewerkschaft Francisco Cuellar schätzte die Situation der Gewerkschaften im letzten Jahr ähnlich ein.
El movimiento sindical sigue siendo víctima del accionar de los grupos paraestatales y del Estado, fundamentalmente en dos líneas.
Die Gewerkschaftsbewegung ist weiterhin Opfer der parastaatlichen Gruppen und des Staates, hauptsächlich auf zwei Arten. Eine Art ist die gesetzliche. Es werden Gesetze gegen das Versammlungsrecht, gegen das Verhandlungs- und Mobilisierungsrecht der Arbeiter erlassen. Eine andere sind die parastaatlichen Aktivitäten der Mitglieder des kolumbianischen Militärs und die paramilitärischen Gruppen, die die Interessen der multinationalen und großen kolumbianischen Unternehmen schützen wollen. Das führte dazu, dass seit der Gründung des Gewerkschaftsdachverbandes CUT 1986 derzeit mehr als 2000 gewerkschaftlich organisierte Arbeiter ermordet wurden. Was dieses Jahr betrifft, wurden bereits 84 ermordet. Im letzten Jahr haben sie uns 217 Gewerkschafter ermordet. Diese schrecklichen Zahlen bedeuten, dass in Kolumbien alle 3 Tage ein Gewerkschafter ermordet wird. Das gibt es nur in Kolumbien und Nigeria. Die nationalen Organisationen und die Weltarbeitsorganisation machen absolut nichts, um das zu verhindern. Ihre Reaktionen sind absolut lau. Sie sagen immer, das ist ein Problem im Zusammenhang mit dem Krieg in Kolumbien. Aber wir Arbeiter haben nichts zu tun mit dem Krieg, außer dass wir Opfer des Krieges sind, den die großen kolumbianischen und multinationalen Konzerne gegen das kolumbianische Volk führen. Das führt zu dieser Zahl an Toten. Viele sind im Exil in Europa. Die Arbeiter werden mit dem Tod bedroht. Ständig gibt es
Verschwundene.
Für Luis Javier Correa von der Lebensmittelgewerkschaft ist heute gewerkschaftliche Arbeit in Kolumbien kaum noch möglich.
Alle diese Arten der Verfolgung haben natürlich dazu geführt, dass gewerkschaftliche Arbeit zu organisieren und durchzuführen bei Coca-Cola und anderen transnationalen Konzernen und Firmen der kolumbianischen Oligarchie praktisch kaum mehr möglich ist. In Kolumbien ist Gewerkschafter der gefährlichste Beruf, den es gibt. In der Tat ist es eine große Belastung und Aufopferung, wenn heute ein Gewerkschafter in Kolumbien nicht weiß, ob seine Existenz in der nächsten Stunde halbwegs gesichert ist.
Ein Sindikalist in Kolumbien weiß nicht, ob er seine Existenz in der nächsten Stunde halbwegs gesichert ist.
Für die zumindest billigende Unterstützung der Menschenrechtsverletzungen durch den Staat spricht seiner Meinung nach, dass nur ein verschwindend geringer Bruchteil der Morde vor Gericht kommt. Zu Verurteilungen kommt es so gut wie nie.
Man muss sich vor Augen halten, dass hier in Kolumbien fast 4000 Gewerkschafter in den letzten 12 Jahren umgebracht wurden. Demgegenüber stehen 2 Verhaftungen vom letzten Jahr, bei denen wir natürlich nicht davon ausgehen, dass es zu einer Verurteilung kommt. Wegen der 170 Ermordungen vom letzten Jahr gab es keine Verhaftung, außer den beiden, die ich erwähnte. Also zu glauben, dass die kolumbianischen Behörden diese Verbrechen verfolgen, ist eine historische Lüge. Bewiesen ist, dass die Straflosigkeit vollkommen ist. Und wir glauben nicht, dass der Staat irgendetwas tun wird, um die Verantwortlichen für diese Verbrechen zu bestrafen. Wir glauben, dass nur indem starker Druck aus der Arbeiterbewegung ausgeübt wird und indem die Fälle national und international ins Licht der Öffentlichkeit gebracht werden, irgendwann vielleicht die Verantwortlichen bestraft werden.
Y poniendo, colocando a la luz pública estos casos de la opinión nacional e internacional, será viable que alguna vez tales responsables sean juzgados.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von Ponal.
Also www.npla.de.